Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
Ja, hallo, da sind wir wieder. Diesmal sind wir, ich, der Chris Marquardt und die...
Und die Moni.
Ja, die Monika André. Meine Mutter haben wir heute mal außen vor gelassen, weil wir uns, wie angekündigt, um ein anderes Thema als sonst kümmern wollen. Und zwar um die Low-Carb-Ernährung, die kohlenhydratarme Ernährung. Das, ja, ist so ein Thema, ich weiß noch nicht genau, wie tief wir jetzt hier gehen können, was das Thema angeht. Aber ich sage jetzt mal gleich vorneweg, wie immer, wir sind keine Mediziner, wir sind keine Ernährungsberater. Was wir hier erzählen, beruht nur auf eigenen Erfahrungen und ist sicher nicht die ganze Wahrheit.
Genau, aber wir haben in den letzten, naja, 3 Jahren, würde ich jetzt schon fast sagen, selber recht viel Erfahrung mit Low-Carb-Ernährung gemacht.
Mhm. Und die funktioniert für uns.
Funktioniert für uns sehr gut.
Muss nicht für jeden.
Und wir haben, als wir unsere Rezepte runtergeschrieben haben, sehr häufig gemerkt, dass wir auf unserem Blog halt nicht nur hingeschrieben haben, das ist übrigens Low-Carb, sondern sehr häufig auch daneben geschrieben, das ist übrigens glutenfrei.
Mhm.
Und so ein bisschen...
Da gibt es einen Zusammenhang.
Genau, ein bisschen sind wir deshalb auch ins Gespräch mit Trudel gekommen dazu. Und ja, es gibt definitiv einen Zusammenhang. Denn sehr, sehr viele Low-Carb-Gerichte sind auch glutenfrei. Also wenn man das tut, also ich kann ja mal ein bisschen kurz sagen, worauf wir Wert legen, wenn wir sagen Low-Carb. Uns geht es darum, leicht verfügbare Kohlenhydrate aus unserer Ernährung rauszuhalten.
Also das sind leicht verfügbar, heißt die der Körper am einfachsten aufnehmen kann.
Und am schnellsten abbauen kann.
Genau, das wären also so typischerweise die raffinierten Zucker.
Honig aber auch.
Honig hat auch relativ viel davon. Das sind alles Sachen, das sind alles Zucker. Und dazu gehören übrigens dann auch gewisse Stärken und so weiter, die dann auch runtergebrochen werden auf
die
Glucose, die genau, dann vom Körper direkt verwertet werden
also
kann.
Also man würde das in Anführungszeichen fachchinesisch als die kurzkettigen Kohlenhydrate bezeichnen. Also wenn man auf ein Stück Brot herumkaut, dann merkt man relativ schnell noch im Mund, dass es süß schmeckt.
Und das, so bei Weißbrot geht das
bei
ja.
Weißbrot zum Beispiel. Und das liegt daran, dass schon im Mund mit dem Stoff Ptyalin im Speichel diese kurzkettigen Kohlenhydrate schon in Zucker umgewandelt werden.
So.
Und damit sind wir da, wo wir nicht hinwollen. Was nämlich bei der Low-Carb-Ernährung das Kernding ist, worauf man achtet, dass man einen möglichst konstanten Blutzuckerspiegel hat, möglichst niedrig, weil das ist im Blut, es funktioniert es so, ab einem gewissen Level Zucker, und der liegt schon, glaube ich, ungefähr bei einem Teelöffel um und bei, sagt der Körper, oha, da kommt Zucker, da tue ich jetzt mal Insulin draufwerfen.
Mhm.
Denn der Körper hat die Tendenz, immer auf dieses Minimum-Level an Zucker den Blutzucker einpegeln zu wollen. Und
okay. Alles,
was zu viel ist, wird mit Insulin gekontert.
Mhm.
Und wenn Insulin da ist, dann heißt das, okay, hier ist zu viel Zucker, ab in die Speicherzellen damit. Und dann wird es gespeichert als Fett.
Mhm. Also das ist die Theorie hinter der Low-Carb-Ernährung. Kohlenhydrate reduzieren, hält den Insulinspiegel niedrig und damit und der Insulinspiegel hat wieder
der Insulinspiegel
viel mit Hunger und so weiter zu tun.
Und Insulin ist das Hormon, was sagt, überflüssige Energie, überflüssiges
genau.
Fett ab in die Fettzellen. Also das Vorhandensein von Energie, Insulin sagt, einlagern bitte.
Genau.
Ja, und das ist das, was dann passiert, das landet dann auf den Hüften.
Genau, und das ist in weiten Feldern ist das medizinisch so abgesichert. Es gibt da aber mit Sicherheit auch noch Graubereiche. Wir wollen an dieser Stelle jetzt nur noch mal sagen, für uns funktioniert das gut. Und zwar hat das 2 Auswirkungen für uns. Zum einen, und das ist was relativ flott dann geht, ist, man verliert Gewicht.
Also das, du schneller als ich.
Ich habe mehr verloren als du, aber das hat gut funktioniert.
Mhm.
Und der zweite Punkt ist, man hat mehr Energie den Tag über.
Ja.
Und vielleicht sogar noch ein dritter Punkt. Es ist einfacher für uns, seit wir das tun, unserem Hungergefühl zu vertrauen. Also dieses jetzt kriege ich Hunger, dann muss ich demnächst irgendwas essen, das ist jetzt zuverlässiger. Vorher war das mehr so, oh, ich habe jetzt Heißhunger, ich muss ganz schnell ein süßes Stückchen essen, sonst geht's mir schlecht.
Ja, das ist auch viele Hungergefühle, wenn man sich kohlenhydrathaltig ernährt, liegen halt daran, dass man gerade dass gerade sehr viel Insulin ausgeschüttet wurde, was dann ruckzuck den Blutzuckerspiegel senkt. Und wenn man in dieses Tal fällt, hat man das Gefühl, man muss was essen. So. Das hat aber nicht unbedingt was damit zu tun, ob man gerade zu wenig Kalorien am Leib hat, um den Tag zu überstehen, genau. Sondern das hat nur was mit dem Blutzuckerspiegel zu tun. Mhm. Ich habe noch einen dritten Punkt, aber das ist wirklich ein Erfahrungswert, der mich jetzt betrifft. Ich habe immer schon sehr viel mit Reizdarmbeschwerden zu tun gehabt. Also mit Völlegefühl, mit Blähungen, mit einer unregelmäßigen Verdauung. Auch, weil ich laktoseintolerant bin, und zwar ziemlich heftig, aber eben nicht nur. Und seit ich mich Low Carb ernähre, besonders wenn ich sehr, sehr konsistent tue, habe ich sehr, sehr viel weniger dieser Verdauungsbeschwerden. Also es bringt sehr viel mehr Ruhe in mein Leben gefühlt. Und ich fand das sehr angenehm. Deshalb möchte ich das eigentlich gar nicht mehr anders machen. Das kann bei anderen Leuten anders sein, genau. Aber bei mir war das so.
Im Wesentlichen beruht das jetzt hier wirklich auf unseren eigenen Erfahrungen. Es funktioniert für uns. Aber es gibt viele Leute, die andere Ernährungen haben, die auch für sie funktionieren. Also das sind deshalb nochmal, das ist jetzt hier nicht...
Kein Missionieren.
Wir missionieren nicht, das ist nicht die reine Wahrheit, sondern es ist, was für uns funktioniert. Und das tut gut. So, jetzt... haben wir, also den Grund, warum wir es tun, schon mal erläutert. Das Prinzip ist ungefähr gleich. Aber jetzt ist die Frage, ist glutenfrei das gleiche wie Low Carb oder ist Low Carb zwangsläufig glutenfrei?
Genau, jetzt wird's kompliziert. Also was wir bei Low Carb tun, ist wie gesagt, gewisse Dinge aus unserer Ernährung raushalten. Mhm. Also kein Zucker, keine stärkehaltigen Mehle.
Mhm. Also keine raffinierten Mehle.
Kein Roggen, kein Weizen, kein Hafer.
Kein Reis, keine Kartoffeln.
Keine Nudeln und so weiter und so fort. So, und wenn man diese Mehle weglässt, dann landet man halt sehr, sehr häufig mit dem, was übrig bleibt, im glutenfreien Bereich. Also Leinsamenmehl, Mandelmehl, Kokosmehl, Lupinenmehl, Traubenkernmehl. Das sind alles Mehle mit einem sehr niedrigen Kohlenhydratgehalt und die sind alle glutenfrei. Mhm. So, das Problem an der Sache, wenn man mit diesen Mehlen backt, bekommt man erstmal nicht die gleichen guten Backergebnisse, die man bekommt, wenn man mit leichteren Mehlen backt. Weil das sind oft Mehle, die relativ fett sind, relativ schwer sind. Und dadurch haben sie keine guten Backeigenschaften.
Obwohl sie teilweise ordentlich entfettet werden. Also wenn man Mandelmehl zum Beispiel sich holt, dann ist das nicht gemahlene Mandeln, sondern das sind entfettete gemahlene Mandeln.
Genau, das fällt ab bei der Ölherstellung von Mandelmehl. Also das Fett ist raus und die Reste werden dann zu Mehl vermahlen.
Natürlich trotzdem noch ein gewisser Fettbestandteil drin und der macht dann das lockere Backen schwierig.
Was dazu führt, dass es Low-Carb-Bäcker gibt, also sowohl auf der Hobbyseite als auch teilweise im professionellen Bereich, die dann Gluten zugeben, um das Brot lockerer zu machen. Da ist also Vorsicht geboten. Ja, also wenn man pur grain-free, heißt das bei den Amerikanern immer, also ohne Körner backt, also ohne Getreide backt, dann ist man theoretisch glutenfrei, es sei denn, man gibt es wieder zusätzlich zu. Also da mal ein bisschen Auge drauf werfen. Mhm. So, jetzt andersrum. Ist glutenfrei immer Low Carb? Nein, ist es nicht. Es gibt zum Beispiel Stärkeprodukte, die im glutenfreien, in der glutenfreien Küche eingesetzt werden, also Reisstärke, Maisstärke, Tapiokastärke, Kartoffelstärke, die einen sehr starken Blutzuckeranstieg bewirken können, wenn man sie isst. Mhm. Also wie hoch der Blutzuckeranstieg ist, hängt immer davon ab, wie man selber so tickt, das ist nicht bei jedem gleich hoch. Aber das sind prinzipiell Stärken, die können eine stärkere Reaktion hervorrufen als Weizenstärke, was den Blutzuckerspiegel angeht. Ich habe übrigens, wenn es hier schnurrt, das ist der Kater. Der ist mir gerade auf den Schoß gehopst und will jetzt gekrault werden, während wir reden. Also diese Stärken sind alle glutenfrei, aber sie sind nicht Low Carb. Das heißt, wer mit Teffmehl backt, wer mit Tapioca-Stärke backt, der backt glutenfrei, aber nicht kohlenhydratarm. Mhm.
Was ist natürlich dann, wenn man tatsächlich glutenfrei und Low Carb kombinieren möchte, macht es das ein bisschen schwieriger, weil man hat noch ein bisschen weniger Auswahl.
Genau, dann kommt immer, wir kriegen dann immer die Frage, um Gottes Willen, was esst ihr denn zum Frühstück? Ne?
Ja, das ist eine ganz beliebte Frage.
Also, weil Marmeladebrot fällt aus. Das ist relativ klar. Was essen wir zum Frühstück? Also zum einen lassen wir mal zuerst das Brot weg, da gibt es auch Alternativen. Aber mein Lieblingsfrühstück ist zum Beispiel ein schönes Omelett mit einem Scheibchen Räucherlachs und einem großen Kaffee. Mhm. Und dann gibt's ganz viele, die mir sagen, boah, sowas kann ich morgens früh nicht essen. Dann sage ich immer, stehst du auf demselben Standpunkt, wenn du sonntags schön brunchen gehst? Und dann sagen die, nö. Wir haben gesagt, okay, also, dann benennen das Frühstück im Brunch um, dann funktioniert es wieder.
Das ist tatsächlich so. Was wir dann auch immer wieder zu hören bekommen ist, ja, aber jeden Tag ein Omelette, so viel Eier. Das Thema Cholesterin wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber seit dem letzten Jahr hat die... Es war die FDA, glaube ich, die amerikanische Nahrungsmittelbehörde, die Food and Drug Administration, die seit 30 Jahren oder länger irgendwie das Cholesterin verteufelt haben endlich ihren offiziellen Standpunkt geändert, und zwar dahingehend, dass sie sagen, iss so viel du willst davon, das wird deinen Cholesterinspiegel nicht beeinflussen. Nur wenn du krank bist.
Das hat mir schon in den 90ern der Internist gesagt. Ja. Der hat gesagt, ich hatte früher immer einen recht hohen Cholesterinspiegel, also immer so rock solid um die 200. Und da hat mir ein Internist gesagt, das können sie sowieso nicht durch Nahrungsmittelaufnahme beeinflussen. Also können sie auch gleich aufhören, sich Sorgen zu machen. Also das war schon in den 90ern, dass mir das jemand gesagt hat.
Und der ist besser geworden, seit du mehr Eier isst.
Das ist ja anekdotische, kleine Anekdote am Rande, genau. Als ich irgendwie so ein Dreivierteljahr in meiner Low-Carb-Ernährung war, da hatte ich zwischenzeitlich Eierverbrauch von ungefähr 14 Eier die Woche. Ist jetzt gar nicht mehr so viel, weil ich auch so ein paar Alternativen habe. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich ein großes Blutbild machen lassen und hatte den niedrigsten Cholesterinspiegel seit 20 Jahren. Er war irgendwo bei 160 oder so.
Also auch das für jeden selber auszuprobieren. Aber die offizielle Meinung, zumindest von der großen FDA, ist da mittlerweile sehr gelockert. Und ich glaube, auch die Gesundheitsbehörden der Welt sind langsam dabei, da diese Meinung auch zu akzeptieren, weil wenn man keine Krankheit hat, die den Blutfetthaushalt in irgendeiner Form beeinflusst, scheint es tatsächlich so zu sein, dass die Menge des aufgenommenen Cholesterins mit dem Cholesterinspiegel selber nichts zu tun hat. Genau.
Aber es gibt ja durchaus noch ein paar andere Alternativen, was man zum Frühstück essen kann. Mhm. Wir haben uns zum Beispiel mal ein sehr schönes Crunchy ausgedacht, also ein Müsli auf Kernbasis.
Dann machen wir einen Link in die Notizen dazu, also wer auf glutenfrei-kochen.de auf den Podcast geht, die Folge Low Carb, ich habe jetzt die Nummer gerade nicht im Kopf, aber da findet ihr dann auch einen Link. Wir haben da so ein kleines Blog, krusteundkrümel.de, wo früher noch gebacken wurde mit normalem Mehl, und als wir dann Low Carb wurden, wurde auch das Blog Low Carb, und das sind unsere Rezepte. Auch das Crunchy.
Auch das Crunchy ist drauf. Das ist ein Schoko-Crunchy.
Das ist so ein Müsli-Ersatz.
Sündhaft lecker und reichhaltig. Und das esse ich dann zum Beispiel mit ein bisschen zuckerfreier Sojamilch oder auch mit einem nicht zusätzlich gesüßten Sojajoghurt. Da gibt es inzwischen auch Varianten, wo kein Zucker zugesetzt ist. Die haben dann wirklich, ich glaube, 0,8 Gramm Kohlenhydrate und 0 Gramm Zucker. Also das wirklich. Mhm. Und wenn einem das dann nicht süß genug ist, das Joghurt, kann man ein bisschen Stevia dran tun und dann ist es super. Das
ist übrigens auch ein interessanter Effekt, der sich bei uns beiden eingestellt hat durch die Low-Carb-Ernährung und damit halt auch durch den großflächigen Verzicht auf Zucker. Auch ein bisschen damit Verzicht auf Süßstoffe nach Möglichkeit, dass sich unser Geschmackssinn deutlich geändert hat in der Hinsicht, dass wir mittlerweile den Zucker quasi überall als sehr, sehr penetrant empfinden, wenn mal irgendwo welcher drin ist. Mhm. Oder wenn zum Beispiel mal eine normale Milch getrunken wird, keine zuckerfreie Sojamilch oder sowas, dann schmeckt die, also als ich das erste Mal nach ein paar Monaten Milch getrunken habe, normale Milch, da bin ich hier rückwärts vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, da hat doch jemand 2 Löffel Zucker reingerührt. Ja, war richtig süß.
Ich habe es jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, aber ich glaube, eine Milch, so bei 1,5-3% Fett, hat, glaube ich, ungefähr einen Zuckergehalt von um die 3 Gramm auf 100 Milliliter. Mhm. Um und bei, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und eine zuckerfreie Sojamilch hat keinen Zucker. Und das merkt, also das fällt einem irgendwann, fällt einem das relativ stark auf. Das war also die Frühstücksalternative. Also wie gesagt, Crunchy kann man essen. Und es gibt auch Low-Carb-Brote. Ich habe eins auf dem Blog, das heißt das Logi-Brot. Das ist auf
das der, findet man auch immer wieder so auf anderen Blogs.
Genau, ich habe es ein bisschen angepasst für mich, aber das gibt es auch an vielen anderen Stellen. Das ist in der Regel auf der Basis von Mandelmehl, Leinsamenmehl, Kokosmehl. Dann ist ein Backpulverbrot, da sind 4 Eier drin. Da kann man Körner mit reinschmeißen oder Leinsamen, Schrot, um auch die Ballaststoffe noch ein bisschen hochzutun. Da backt man in der Regel kleine Brote von, weil die nicht dieselbe Haltbarkeit haben wie so ein Sauerteigbrot, was ja problemlos eine Woche halten würde. Dann macht man das in der kleinen Kastenform, backt sich entweder 2 kleine und friert eins ein oder backt sich halt regelmäßig ein neues, geht recht schnell. Und das hat halt relativ viel Eiweiß, dadurch, dass Eier drin sind. Man kann damit seine geliebte Leberwurst weiter essen. Das war ja das Schlimmste für mich. Nichts mehr, worauf ich noch Leberwurst schmieren kann. Ne? Deshalb esse ich es inzwischen pur als Low-Carberin manchmal auch. Und ja, das ist also eine schöne Frühstücksalternative auch, sich so ein kleines Brot zu backen. Und das Wichtige in der Low-Carb-Ernährung ist halt, dass man die Sättigung gut hinbekommt. Und das machen wir dann in der Regel über etwas Eiweißhaltiges. Also da geht das Ei zum Beispiel. Beim Mittagessen kann es ein Stück Fisch zum Salat sein oder ein Stück Fleisch. Und über das Eiweiß und das Fett bleibt man sehr lange satt.
Mhm. Auch ganz, ganz bewusst nicht auf Fett verzichten an der Stelle, weil das Fett auch eine sehr gut sättigende Wirkung hat. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal morgens so ein dickes Omelett machen mit mal auf jeden Fall irgendwie 2 Eier pro Person und ein bisschen Gemüse drin und da auch einen ordentlichen Schlag Kokosfett dran machen zum Braten, dann hält das durchaus 4-5 Stunden an.
Also ich bekomme in der Regel, wenn ich wirklich so reichlich gefrühstückt habe, nicht vor 3 Uhr wieder Hunger.
Also und dann kommt auch kein Heißhunger, sondern das ist so ein normaler Hunger, der dann sich so langsam anmeldet und sagt, du, irgendwann müsstest du mal ans Essen denken, mhm, und dann hast du aber immer noch eine Stunde Zeit.
Genau.
Also das ist erstaunlich und das, wie gesagt, funktioniert für uns sehr gut und es ist weitgehend glutenfrei für uns.
Genau. Eine Zeit lang habe ich das mal getrackt, einfach um zu wissen, was esse ich so an Kalorien, und habe festgestellt, dass obwohl ich sehr fett esse, dadurch, dass ich sehr lange satt bin, habe ich unterm Strich nicht mehr Kalorien gegessen als oder sogar deutlich weniger als in der kohlenhydrathaltigen Ernährung. Mhm. Also ich konnte problemlos auf 1500 Kalorien am Tag kommen und ständig satt sein. Also wirklich kein Nibbelhunger oder sonst irgendwas haben.
Das ist übrigens interessant, weil man muss sich dann natürlich auch so ein bisschen mehr an seinen Körper wenden, was das Hungergefühl angeht, und nicht an feste Zeiten zu essen. Das macht es auch für manche wieder ein bisschen umständlicher, weil ich esse natürlich gerne dann, wenn ich auch Hunger habe und nicht einfach, weil jetzt gerade es so üblich ist und ich müsste eigentlich noch gar nicht. Das heißt, da muss man natürlich schon ein bisschen mit spielen, man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen.
Das ist für dich auch einfacher, du bist ja freiberuflich tätig. Mhm. Ich habe einen, in Anführungszeichen, ganz normalen Bürojob, wo sich die Termine ja häufig darum gruppieren, dass man morgens Termine hat zwischen 8 und 12. Dann gibt es eine Mittagspause, wo sich wie durch ein Wunder selten Termine ansammeln, weil alle zum Mittag gehen wollen. Und dann gibt es einen Nachmittagsterminblock, der dann gerne mal bis 6:30 irgendwie so geht. So, das heißt, wenn ich mittags die Chance nicht nutze, in der Mittagspause was zu essen, dann komme ich mit meinen Hungergefühlen in Bereiche, wo ich da mitten im Meeting sitze. Und das ist relativ unfein. Das heißt, ich esse schon mittags, obwohl ich vielleicht noch nicht sehr viel Hunger habe. Das bedeutet für mich aber meistens, dass ich irgendwo in der Salatliga spiele, esse einen kleinen Salat, gucke noch, ob ich ein paar Hülsenfrüchte dazu kriege oder ein kleines Stückchen Hühnchenfleisch. Und dann bin ich bis abends, bis wir hier uns was kochen, bin ich dann fein. Mhm. Und dann muss man Zwischenmahlzeiten in petto haben, notfalls. Das könnte eine Handvoll Mandeln sein in einem kleinen Tupperdöschen. Wenn man so ein paar Mandeln gegessen hat, ist man eigentlich sofort satt genug, um noch mal locker zwei Stunden durchzuhalten. Also Nüsse und Mandeln sind bei uns sehr viele in der Zwischenmahlzeitsliga. Besonders die kohlenhydratärmeren Varianten von den Nüssen, also Macadamias, Walnüsse oder auch mal eine Handvoll Sonnenblumenkerne zum Beispiel. Das ist eine super Zwischenmahlzeit. Also das sind so die Dinge, die ich dann mit mir führe, damit ich über den Tag komme, wenn ich nicht nur nach Hungergefühl leben kann, weil ich halt in einem Umfeld bin, wo die Pausen einigermaßen eingetaktet sind.
Ja.
Ja, und ansonsten, ein Vorurteil, das ich noch dauernd höre, ist, dann esst ihr aber so viel Fleisch.
Muss man nicht.
Also ein Bekannter von uns ist Low Carber, der ist Vegetarier, der isst halt durchaus dann häufiger mal Tofu.
Und interessanterweise, da ist jetzt ja auch Stärke drin, aber Bohnen, Linsen funktionieren richtig gut.
Ja, das sind aber komplexe Stärken.
Das sind andere Stärken.
Da hat der Körper ziemlich dran zu arbeiten, die zu knacken. Und das ist halt eine schöne Möglichkeit, auf sein Eiweißlevel zu kommen, wenn man kein Fleisch essen will. Mhm. Wir haben angefangen, uns durch die Fischtheke zu essen und haben wunderbarste Fische entdeckt, die wir vorher so gar nicht auf dem Speisezettel hatten. Also das lohnt sich auch. Wer jetzt nicht komplett Vegetarier ist, sondern nur auf Fleisch verzichten möchte, kann ein bisschen Fisch ausprobieren. Und dann das ganze Thema Hülsenfrüchte, die ja viel vielfältiger sind, als wir so denken. Da würde ich auch ganz doll dazu raten, wieder mehr mit getrockneten Hülsenfrüchten zu experimentieren. Wir sind ja alle so ein bisschen convenient verwöhnt. Also was es nicht in der Dose gibt, macht man nicht. Es gibt bestimmt 6, 7, 8 verschiedene Linsensorten in jedem Reformhaus. und 3 davon mindestens auch im Supermarkt. Es gibt eine Menge verschiedene getrocknete Bohnen, die kann man sich einmal in der Woche auf Vorrat kochen und dann in Salate tun, in Gemüsepfannen tun. Man und kann sich schöne Dals kochen oder sowas.
Noch ein Vorurteil, mit dem ich hier aufräumen möchte, das vermehrte Essen von Hülsenfrüchten
würde zu Blähungen führen.
Sorgt interessanterweise in diesem Low-Carb-Zusammenhang bei uns überhaupt nicht für Blähungen. Ich vermute, weil dann auch weniger Zucker in der Ernährung sind und weil dann sich die Darmflora und die Magen-Darmflora ändert dadurch. Also sind einfach dann, strukturieren sich diese ganzen Darmbakterien ein bisschen anders, weil sie halt keine Zucker mehr bekommen oder nicht mehr so viele. Und ich vermute, das ist mit einer der Gründe, warum das mit den Bohnen und Linsen bei uns überhaupt keine blähenden Auswirkungen
nicht
hat.
Nicht nur bei uns. Also egal mit welchem Low-Carber man spricht. Mhm. Du erinnerst dich an unseren irischen Freund, der auch gesagt hat, das verschwindet sofort. Das ist, gibt eine kleine Übergangsphase, aber wenn man einmal richtig auf das Low Carb eingestellt ist, ist das weg. Dann kann man auch Kohl, da sind ja dieselben Mehrfachzucker drin wie in Hülsenfrüchten, die normalerweise zu diesen Blähungen führen, das verschwindet dann. Das kann der Körper dann knacken und das ist dann kein Problem.
Tja, so, das war jetzt mal ein kurzer persönlicher Erfahrungsbericht von uns. Vielleicht ist es für den einen oder anderen da draußen interessant. Für uns ist es auf jeden Fall seit Jahren die Ernährung der Wahl. Und wir haben schon so ein bisschen, wenn wir mal zwischendurch irgendwie verreisen und dann ist das nicht ganz so einfach und dann muss man doch wieder mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen, dann ist das schon so ein bisschen, ich will wieder zurück.
Ja, ja, also ich merke es ganz deutlich, dass es mir einfach nicht so gut geht damit. Ich bin auch jemand, ich nehme zwar langsamer ab, wenn ich Kohlenhydrate weglasse, aber ich nehme verdammt schnell zu, wenn ich sie wieder esse. Also ich habe
das war im Urlaub, früher bei mir auch schon so.
Im Urlaub habe ich also wirklich direkt 2-3 Kilo drauf geschafft, weil wir in Äthiopien halt, um sicher zu essen, auf die Kohlenhydrate nicht verzichten konnten.
Jo, gut. Das war's erstmal dazu. Wie gesagt, wir haben einige unserer Rezepte auf krusteundkrümel.de stehen. Wir linken da auch nochmal hin in den Notizen zur Sendung. Wie gesagt, die Rezepte sind nicht garantiert glutenfrei dort, aber schaut euch mal die Zutaten an und im Großen und Ganzen werdet ihr da sehr wenig Gluten finden.
Also unsere Low-Carb-Rezepte sind glutenfrei, unsere. Aber auf demselben Blog befinden sich auch noch ein paar alte Rezepte, die weder das eine noch das andere sind. Also bitte schon ein bisschen denken beim Lesen, das wäre super.
Alles klar, wir wünschen euch was und nächste Woche wieder mit der Trudel. Macht's gut, bis dann.
Tschüss.
Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.